kann es schon verstehen, dass man sagt, man möchte sich ja von diesen Terroristen, deren Ziel es war, jüdisches Leben auszurotten, man möchte sich ja jetzt von denen nicht vielleicht auf ewig das Leben rauben lassen, selbst wenn sie es einem nicht gewaltsam nehmen konnten. Hallo, ich bin Tom David Frey, Filmemacher und freier Journalist. Im Moment bin ich wieder einmal in Israel und berichte von meinen Erlebnissen, die ich tagtäglich mache. Außerdem versuche ich, den Schlagzeilen dieser Tage auf den Grund zu gehen, sie zu hinterfragen und gegebenenfalls Kontext hinzuzufügen. Unterstütze jetzt meine unabhängige Arbeit, damit ich auch in Zukunft weiter Videos und Podcasts aufnehmen kann. Wie das geht, erfährst du auf meiner Website tomdavidfrey.de/support. Einen Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Legen wir los. Gestern bin ich in Israel angekommen. Ich bin in den Flieger gestiegen, wieder einmal. Das letzte Mal war ich im Dezember hier. Und ich habe einfach gedacht, ich möchte mir wieder ein Bild der Lage vor Ort machen. In den Medien erfährt man ja leider relativ wenig über die Situation hier vor Ort, zumindest in den deutschsprachigen Medien. Da geht es dann zumeist um den Konflikt in Gaza. Man kann den natürlich auch nicht vernachlässigen. Dennoch gehört das zum Gesamtbild einfach hinzu, dass man sich natürlich mit den Konfliktparteien einzeln beschäftigt. Und da der 7. Oktober, da das Massaker der Hamas am 7. Oktober diesen Krieg ja ausgelöst hat, ist es natürlich absolut wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie sich das Opferland Israel entwickelt und was es durchmacht. Und ich habe mir eben das so ein bisschen auch als Projekt vorgenommen, dass ich Israel nicht nur nach dem Massaker besuchen werde, sondern eben auch danach das Land so ein bisschen im Fokus behalten werde, weil es mir natürlich darum geht, dieses Land besser verstehen zu lernen. Wie soll ich denn eine Einschätzung beispielsweise jetzt über den Krieg vornehmen, wenn ich gar nicht weiß, wie das ist, vor Ort zu sein, wenn ich gar nicht die Geschichten kenne, die am 7. Oktober sich zugetragen haben, wenn ich gar nicht verstehe, was so ein Pogrom mit einer Gesellschaft macht. Anders kann man es ja nicht ausdrücken. Das Töten der Hamas am 7. Oktober, das war ganz klar genozidal. Es erfüllte also diesen Charakter, diesen Tatbestand der Vernichtungsabsicht, die eben den Genozid ausmacht. Der Genozid, der macht sich ja nicht an einer Zahl fest, sondern eben hauptsächlich an der totalen Vernichtungsabsicht. Und die hat die Hamas gegenüber Israel, gegenüber Juden weltweit. Das schreibt sie ganz offen in ihrer eigenen Charta. Das kann man nachlesen. Das muss ich gar nicht jetzt hier vorlesen und dann muss man mir glauben, das kann man einfach nachlesen, weil dazu schweigen sie selbst nicht, das probieren sie selbst nicht irgendwie zu beschönigen. Das ist ihr offizielles Programm. Der erste Gedanke, den ich gestern hatte, als ich dann aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, der war der, dass wir in Deutschland den 4. März 2024 haben. In Israel aber hatten wir immer noch den 7., vielleicht 8., vielleicht 9., 10. 2023. Das heißt, Israel, das war mein erster Gedanke, schien oder scheint in einer Zeitschleife festzuhängen. Das Trauma, das an diesem Tag ausgelöst wurde durch diesen wirklich wahnsinnig bestialischen Überfall und dadurch, dass man eben immer noch Töchter und Söhne hat, die von diesen Schlechtern, von diesen Vergewaltigern festgehalten werden. Und da man natürlich nicht weiß, ob die Mädchen zum Beispiel mittlerweile nicht schwanger sind von den vielen Vergewaltigungen, die sie da potenziell durchmachen müssen. Entsprechend ist das vielleicht nachvollziehbar, dass dieses Trauma das Land auf eine Weise zu prägen scheint, dass man festzuhängen scheint in der Zeit. Das scheint wirklich so. Ich bin aus diesem Flieger ausgestiegen. Das Erste, was ich gesehen habe, waren wieder die Gesichter der Geiseln. Leider auch einiger Geiseln, von denen man mittlerweile weiß, dass sie ermordet wurden. Zum Beispiel das Gesicht von Inbar ist mir direkt aufgefallen, weil ich kurz bevor ihre Ermordung bekannt gegeben wurde, da hatte ich noch ihren Freund und ihren Bruder interviewt. Und diese ganzen Gesichter, die schauen einen dann an und ich kann die mittlerweile auch ganz gut zuordnen, zumindest einige davon. Nama Levi zum Beispiel, dieses junge Mädchen, bei der die ganze Hose, die graue Jogginghose hinten voller Blut war, genau da, wo es natürlich darauf hindeutet, dass sie vorher wahrscheinlich sehr brutal vergewaltigt worden war. Puh, das ist dann schon heftig. Dann steigt man eben aus dem Flieger und das ist das Erste, was man sieht. Also Israel immer noch im Oktober 2023. Und ja, letztlich war es ja das, was ich herausfinden wollte. Wie steht es um Israel? Und dann habe ich mich am nächsten Tag aufgemacht, weil ich eben wie jedes Mal eigentlich meine Reise in Tel Aviv starten wollte. Tel Aviv, muss man immer dazu sagen, ist eine Stadt, die nicht zwangsläufig Israel repräsentiert. Also es gibt, glaube ich, in wenigen Ländern eine Stadt, die das ganze Land repräsentiert. Aber Israel hat wirklich sehr unterschiedliche Städte. Da ist natürlich einerseits Jerusalem, das ist ganz besonders. Dann hat man aber auch eher die arabischen Städte im Norden zum Beispiel. Dann gibt es wirklich die Urlaubsstädte im Süden. Und Tel Aviv ist eben auf eine Weise einzigartig, als dass man sagen kann, Tel Aviv ist wirklich eine Art Welthauptstadt des Liberalismus. Einfach deshalb, weil eine derartige Oase zu schaffen des Liberalismus, wo wirklich jeder sein kann, wie er will. Also das bezieht sich nicht mal nur auf Religionen, das bezieht sich wirklich auf den gesamten Lebensstil. Das gibt es an wenigen Orten. Und wenn man das schafft, das durchzusetzen in dieser wahnsinnig religiös-konservativen Region, dann ist das doppelt bedeutsam natürlich. In der ganzen Region, da gibt es ja nicht Frauenrechte oder schon gar nicht LGBT-Rechte oder irgendwelche anderen freiheitlich ausgerichteten Bewegungen, wo man halt einfach sagen könnte, vielleicht mag ich die nicht, aber ich komme halt damit klar, dass die vielleicht meine Nachbarn sind. In Tel Aviv ist das anders, in Israel generell ist das anders, nicht nur in Tel Aviv. Aber diese Stadt, die am Mittelmeer eben liegt, die bringt das ganz besonders zum Ausdruck. Diesen, man könnte es nennen, einen Vertrag fast, so wie so ein Ehevertrag mit dem Liberalismus, den Tel Aviv geschlossen hat. Und diese Stadt ist immer anders, aber entsprechend auch als das Land. Also Israel an und für sich ist schon auch recht konservativ. Natürlich weltlich konservativ in den meisten Teilen, modern konservativ, aber Tel Aviv eben nicht. Tel Aviv ist eher politisch links, politisch liberal. Und dann war ich auf dem Platz, auf dem Vorplatz des Tel Aviv Museum of Art. Das ist der Ort, an dem seit Monaten die Familien der Geiseln immer wieder zusammenkommen. Manche haben da in Zelten gewohnt. Und man probiert da, naja, an das Schicksal der Familienmitglieder oder der Partner aufmerksam, auch darauf aufmerksam zu machen, weil das natürlich mittlerweile immer verzweifelter wird. Heute sind es 150 Tage, seitdem die Menschen in der Hand der Hamas sind, seitdem die Menschen in der Hand von palästinensischen Zivilisten sind. Es ist ja nicht nur so, dass eben diese Terrororganisation Hamas das alles durchgezogen hat, sondern sie haben das mit massiver Unterstützung aus der Zivilbevölkerung durchgezogen, mit Unterstützung von anderen Terrorgruppen. Ja, und wie es um die Geiseln steht, das weiß man eben nicht. Und auf diesem Platz, der seit Monaten, ich war sicherlich ein Dutzend Mal schon da, der eigentlich gefüllt war mit Menschen, die da eben zusammenkommen, der war heute relativ leer. Das war mein erster Eindruck. Zwar stehen überall noch Skulpturen und Bildercollagen und es sind auch noch Zelte da, in denen dann man natürlich, wenn man reingeht, auf die vielen Gesichter trifft. Auch der Flügel, auf dem immer wieder in der Vergangenheit Musik gespielt wurde, der steht auch noch auf dem Platz. Aber es war schon anders. Die Sonne schien und das Wetter war gut. Und es schien so, als hätte sich dieser Platz, der ja so eine Anomalie war auf irgendeine Art und Weise in dieser sehr lebensbejahenden Stadt, als hätte sich dieser Ort, der eben ein Ausrufezeichen war, der an das erinnern sollte, als hätte der sich eingefügt. Das ist vielleicht auch nur mein Gefühl, das ist jetzt schwer natürlich, das objektiv zu berichten, aber so hat sich das für mich angefühlt, als wäre dieser Ort mittlerweile einfach zum integren Teil Tel Avivs geworden. Die Menschen gehen daran vorbei, manche gucken nur noch aufs Handy, da guckt man dann nicht mal mehr hoch, weil das gehört halt irgendwie dazu, da läuft man wahrscheinlich am Tag 3-4 Mal dran vorbei. Und natürlich verliert das nach 150 Tagen dann irgendwann so den Reiz, dass man da wahrscheinlich jedes Mal zu Tränen gerührt ist. Auch wenn man das natürlich ist, wenn man sich mit den einzelnen Fällen befasst, wenn man dann da in die Details geht. Aber es wird dann doch eben zum Teil der Normalität. Man muss sich das vorstellen, Menschen gehen auch mit ihren Kindern zum Spielplatz, wenn in der Nähe Bomben lang genug fallen. Menschen gewöhnen sich an vieles, wenn man ihnen nur Zeit gibt. Aber auch abseits dieses Platzes wirkte Tel Aviv jetzt seit dem 7. Oktober auf mich zum ersten Mal eigentlich gänzlich normal. Ich stand über eine Stunde im Stau. Vorher war ja oftmals die Situation so, dass die Straßen leer waren. Ich bin einfach durchgefahren. Heute war wieder alles völlig voller Autos, alles völlig verstopft wie immer. Und auch am Strand, es waren Menschen im Wasser, es waren Menschen mit ihren Hunden im Wasser, es waren Surfschulen unterwegs, die mit jungen Leuten gesurft sind. Es waren viele Leute da, die Musik gemacht haben, die ihre Gitarre mitgebracht haben, die draußen zusammengesessen und musiziert haben. Es scheint wirklich so, als wäre Tel Aviv ein bisschen über diese Schwelle der Starre nach diesem Pogrom hinüber. Aber das ist ja auch irgendwo in Anführungsstrichen normal. Ich kann es schon verstehen, dass man sagt, man möchte sich ja von diesen Terroristen, deren Ziel es war, jüdisches Leben auszurotten, man möchte sich ja jetzt von denen nicht vielleicht auf ewig das Leben rauben lassen, selbst wenn sie es einem nicht gewaltsam nehmen konnten. Also es ist keine Verurteilung, wenn ich darüber spreche, dass Tel Aviv zunehmend normal aussieht. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass das für die Familien der Geiseln wahnsinnig schwierig sein muss. Sie haben ja schon probiert, mit vielen Künstlern Installationen eben aufzustellen. Sie haben sogar nachgebaut, so einen Tunnel. Da kann man durchlaufen, dann kann man vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie das jetzt den Geiseln gerade ergeht, die da seit 150 Tagen festgehalten werden. Obwohl ich mir auch das nur schwer vorstellen kann, denn die echten Tunnel sind tief im Boden. Das heißt, man hat wenig Licht und in diesem Tunnelnachbau, da kommt natürlich Licht von den beiden Enden rein. Außerdem ist es wahrscheinlich so, dass die Luft sehr feucht ist, tendenziell wahrscheinlich eher kalt im Boden. Also auch in diesem Nachbau, man kann es nur zum Teil erahnen, wie es den Opfern da natürlich geht. Man hat sich wirklich von künstlerischer Seite her viel Mühe gegeben, aber ja, der Platz hat sich dann auch immer wieder gefüllt. Aber die Leute sind auch, ja, die gehen ihren normalen Alltagsgeschäften nach und man kann es ihnen ja auch irgendwie nicht verübeln. Die Frage ist jetzt natürlich, was das Ganze politisch heißt. Wird das sich auswirken, dass man irgendwann sagt, die militärische Operation, die rückt jetzt in den Vordergrund, also die Vernichtung der Hamas, wird jetzt die klare Priorität oder bleiben die Geiseln die Priorität? Oder sind die Geiseln schon jetzt nicht mehr die Priorität? Das sind so alles die Fragen, die man sich stellen muss, weil die ja auch über den Krieg in Gaza ganz klar mitentscheiden, darüber, wie die Situation da unten im Süden weitergeht. Es sind Fragen, die ich jetzt auch nicht einfach beantworten kann. Wenn ich das jetzt probieren würde, das käme mir persönlich unseriös vor. Wie soll ich denn das einschätzen? Ich kann ja nur meine Meinung dazu sagen und probieren, anhand von Beispielen vielleicht zu erklären, wie ich es wahrnehme. Dass die Situation aber nicht normal ist, das habe ich gemerkt, als ich heute in eine Hochzeit reingelaufen bin. Das war durch Zufall, weil das Mikrofon, in das ich jetzt gerade reinspreche, das hat sich irgendwie von seiner Halterung losgelöst und leider ist das Mikrofon so schwer, das kann man auch mit ein bisschen Tape dann nicht irgendwie befestigen, also musste ich mir einen Musikladen suchen, in der Hoffnung, dass ich da eine passende Schraube finden würde, um das Ganze wieder nutzbar zu machen. Das hat dann auch geklappt übrigens, hört man ja auch daran, dass ich jetzt hier generell aufnehme, aber auf dem Weg dahin bin ich in ein Autokorso reingelaufen. Das waren mit Sicherheit 10 Autos, so große amerikanische Riesenteile. Und da wurde gefeiert. Und da standen sicherlich 10 Kamerateams rum. Es waren sogar Fernsehkameras da. Und ich hab darüber nachgedacht, was könnte hier los sein. Klar, dann sieht man irgendwann, es ist eine Hochzeit. Das erkennt man dann ja dann relativ flott an den Klamotten eben der Menschen. Mir ging spaßenshalber so der Gedanke durch den Kopf, hat Bibi jetzt Sarah sitzen lassen und hat da jetzt eine neue, ja? You never know, bei so einem Aufwand, bei so einem Medienauflauf. Aber das war nicht so. Es waren 10 Soldaten, habe ich gehört. Ich würde jetzt die Hand für die Information nicht ins Feuer legen, aber klang schon relativ zuverlässig. Es waren wohl 10 Soldaten, die an diesem Tag ihre Partnerin geheiratet haben. Und warum das besonders ist, es ist besonders, weil diese Frage danach, was im Leben Wert hat, natürlich wahnsinnig in den Vordergrund gerückt wird. Jetzt, wo das eigene Überleben in Frage gestellt ist. Und obwohl eben in Tel Aviv die Surfer da im Wasser waren und die Leute ihrem ganz normalen Leben nachgegangen sind, die Soldaten, die wissen ganz exakt, wie fragil das Leben ist. Und die wissen auch ganz exakt, wie fragil auch das Leben in Tel Aviv ist. Tel Aviv liegt ja auch nur eine Handvoll Kilometer vom Gazastreifen oder vom Libanon entfernt. Entsprechend sind die sich wahrscheinlich viel bewusster, worauf es ankommt. Und das ist dann eben im Zweifelsfall nicht das neue Smartphone, das ist dann im Zweifelsfall nicht irgendwie, weiß ich nicht, man ist gestresst, weil man einen Brief vom Finanzamt bekommen hat oder man ist gestresst, weil der Chef bei der Arbeit böse ist oder weil man irgendeine Arbeit abgeben muss an der Uni. Nee, das rückt dann in den Hintergrund. Man weiß dann schon, es gibt Prioritäten. Und das bemerkt man aber zunehmend dann, wenn eben die eigene Existenz bedroht ist. Und diese Massenhochzeit, sage ich mal, die hat das gut zum Ausdruck gebracht. Da habe ich das wirklich gesehen in den Gesichtern. Der Stress, den viele von den Soldaten wahrscheinlich dieser Tage durchmachen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele davon im aktiven Dienst gerade vielleicht in einer Kampfeinheit sind. Es gibt natürlich auch Einheiten, die nicht kämpfen. Aber die sind natürlich jeden Tag allein arbeitsbedingt, ganz egal, ob sie in der ersten Reihe stehen oder in der zweiten, die sind an diesem Thema Leben und Tod ganz nah dran. Und ja, heiraten liegt dann nah, weil das wichtig ist und wichtiger ist als die allermeisten Themen, mit denen wir uns befassen im Alltag. Und während ich das Ganze dann beobachtet habe, ging mir dann natürlich auch wieder durch den Kopf, wie gering der Fokus der internationalen Medien darauf ist, dass Israel auch heute ständig von Raketen beschossen wurde und wird. Ich habe das bei Instagram heute auch mal gepostet, ein Snapshot von meiner Raketenwarn-App, die man hier ja auf dem Handy besser hat. Es fliegen jeden Tag immer mehr Raketen im Moment aus dem Norden, von der Hisbollah, auch vom Iran finanziert natürlich, gegen Israel. Und das sind immer massivere Geschosse. Das sind nicht die in Anführungsstrichen billigen Qassam-Raketen, die man in Gaza benutzt, sondern das sind teilweise Katyusha-Raketen. Also gestern kam es auch schon wieder zu einem Toten, soweit ich weiß, und 10 Verletzten. Das war zumindest der Stand gestern. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch mehr von den Verletzten gestorben sind mittlerweile, das habe ich nicht nachgeschaut, aber es ist eine so große Bedrohung, dass der Norden eben größtenteils noch immer evakuiert ist, dass wenn ich den Leuten sage, ich fahre bald mal in den Norden, mir das angucken, dass die sagen, oh Gott, mach das nicht, jetzt kannst du nicht in den Norden fahren, da wird mit Panzerabwehrwaffen auf Autos geschossen. Ich muss natürlich da hochfahren, ist doch klar, weil ich muss ja in Erfahrung bringen, wie hat sich das geändert, ich war ja schon im Oktober, November und Dezember 2023 im Norden und habe von da oben auch berichtet. Es gibt ein Video von mir dazu. Da war ja auch schon alles evakuiert. Aber es war ja der Plan, dass die Menschen, die geflohen sind, Zehntausende, dass die jetzt langsam zurückkommen können. Können sie es? Und diesen Druck, den Israel die ganze Zeit spürt, von dem bekommt man eben praktisch nichts mit in den deutschsprachigen Medien. Da dreht sich alles um Gaza. Und es wird völlig ignoriert, dass Israel die ganze Zeit beschossen wird. Und es wird ignoriert, dass kein Land das auf Dauer hinnehmen kann. Es ist ja letztlich eine ganz ähnliche Situation, wie man sie um den Gazastreifen herum hatte, bevor das am 7. Oktober dann eskaliert ist. Israel hat jahrelang Raketenbeschuss hingenommen. Jahrelang. Und erst als Israel dann nach dem Massaker zurückgeschlagen hat, wurde dieses Thema zu einem medial großen Thema. Und ich befürchte, dass das ähnlich sein könnte mit dem Norden. Das heißt, wahrscheinlich kommen die Medien erst dann, wenn Israel reagiert auf diesen ständigen und durchaus tödlichen Beschuss. Ich werde es im Blick behalten. Ich schaue mir natürlich alle Regionen die Tage an. Ich werde in den Süden fahren, nochmal in die getroffenen Kibbuzim, in das Umland von Gaza. Ich probiere sogar nach Gaza reinzukommen, es ist aber nicht ganz so einfach. Da muss man sich auf eine Liste setzen lassen und die muss dann, da muss man noch in Anführungsstrichen das Glück haben, ausgewählt zu werden. Also denke leider, dass die Chancen relativ klein sind, da ich ja nicht für ARD, ZDF oder Spiegel unterwegs bin. Ich würde es mir allerdings sehr wünschen, um da mal einen unabhängigen Blick vor Ort zu bekommen von dem, was da abgeht, weil natürlich Hamas auch die eigene Bevölkerung, das Leben der eigenen Bevölkerung nicht wertschätzt, was dann auch das Level der Zerstörung zeigt, da man sich ja unter der Zivilbevölkerung verschanzt, anstatt sich dann im Kampf zu stellen. Ich werde natürlich Jerusalem noch viel besuchen, aber eben auch den Norden. Also ich bleibe dran und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder einschalten würdet. Und damit es mehr Podcasts von mir auch in Zukunft noch gibt, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Wie das geht, erfahrt ihr auf meiner Website tomdavidfrei.de/support. Und einen Link dazu, falls das jetzt alles zu schnell war, den gibt es natürlich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.
Teile jetzt den Podcast mit deinen Freunden und Bekannten, damit mehr Menschen von den Themen erfahren, die dir wichtig sind. Damit unabhängiger Journalismus auch wirklich unabhängig bleibt, ist deine Mithilfe gefragt. Eine kleine monatliche Spende hilft, den Podcast und alle anderen Inhalte am Leben zu erhalten. Für freien und unabhängigen Journalismus. Alle Informationen und einen Link findest du in den Shownotes oder auf der Website in der Rubrik Unterstützen. Vielen Dank.